Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute, Folge 9, Mission, wie vom Glauben weitererzählen und warum eigentlich? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen.
Ja, hier ist Knut Nippe und Malte Dethje.
Genau, wir freuen uns,
Malte Dethje und Knut Nippe, so muss man es natürlich sagen.
Genau, wir haben es bisher nämlich immer in der Reihenfolge gemacht.
Ja.
Und never change a running system. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, heute bei den Tischgesprächen. Und wir wollen am Anfang einmal Danke sagen.
Ja, für viele Rückmeldungen, total großzügige Bewertungen bei iTunes, bei Facebook, die uns in der Reichweite nach oben katapultieren. Deswegen sind wir da dankbar für. Ich bin noch ein bisschen eingebildet, völlig zu Unrecht. Und auch vor allen Dingen die Fragen. Das ist total spannend für uns und auch herausfordernd. Wir schaffen es natürlich leider nicht, alle Fragen und dann auch die Nachfragen darauf einzugehen.
Wir hatten allein für diese Session schon um und bei 20 mögliche Themen jetzt gehabt. Und
also das ist natürlich ein bisschen schade, aber auch wenn wir auf die Fragen nicht im Einzelnen eingehen können, wir freuen uns trotzdem darüber, fangen auch unter uns darüber an zu diskutieren und so, auch wenn nicht alles in die Folgen kommt. Also damit macht ihr uns viel Freude.
Genau. Und für heute haben wir uns wieder eine Frage vorgenommen, die uns erreicht hat. Und sie ist sehr kurz. Und sie heißt einfach nur, warum eigentlich vom Glauben weitererzählen? Also das Thema für die heutige Sendung ist Mission. Christen und Mission. Und ich dachte, wir starten mal in die Folge mit einem markanten Spruch. Den hat vielleicht der ein oder andere schon einmal gehört. Ich lese ihn vor und dich, Knut, bitte ich um deinen Kommentar. Der Spruch heißt: Verkündige das Evangelium und wenn nötig, verwende dazu auch Worte.
Ja, den Spruch habe ich ja von dir, den hat uns zum Glück keiner unserer Hörer geschickt. Den Spruch finde ich eher doof. Natürlich ist es eine Zuspitzung, sodass die Verkündigung des Evangeliums in erster Linie nicht mit Worten passiert. Und um mal ihm positiv zu begegnen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass wenn wir mit Menschen reden, egal worüber wir reden, dass das, was wir sagen, nur irgendwie 3% des Inhalts ausmacht und 70% ist, wie wir handeln. Ja. Mhm. Und dass deswegen die Handlung viel wichtiger ist. Und eigentlich kommt normalerweise die Frage, und die restlichen 27%, das ist, wie wir es sagen. Und es stimmt natürlich, dass sozusagen diese Sachen mit eine Rolle spielen. Aber ich glaube, man kann das Evangelium nicht ohne Worte verkündigen. Also dieses, wenn es sein muss, mit Worten, Mission und vom Glauben weitererzählen, läuft auf jeden Fall über Worte. Auch wenn ich damit nicht durchstreichen will, dass unser Handeln und auch die Art, wie wir reden, einen ganz großen Einfluss hat. Ja, also wenn ich darüber rede, dass Gott jeden Menschen lieb hat, egal wie kaputt er ist und wie unmöglich er ist, dann werde ich unglaubwürdig, wenn ich die Leute dabei anschreie und wenn nicht zum Ausdruck kommt, dass ich auch davon lebe, dass das auch für mich gilt. Ja, dass nämlich Gott auch so einen unmöglichen Menschen wie mich liebt. Also natürlich gehört das andere dazu, aber wenn ich dafür keine Worte verwende, natürlich muss man es sagen.
Ich habe mal irgendwo gehört, das fand ich einen ganz guten Vergleich, da hat jemand gesagt, das wäre so wie, als wenn man zu einem Nachrichtensprecher sagen würde, verkündige heute die Nachrichten und wenn nötig, verwende dazu Worte.
Ja.
Und das ist schwer bei Nachrichten, weil man irgendwie einen Inhalt transportieren muss. Und ich glaube, das ist deshalb so wichtig, weil das Evangelium, was wir verkündigen,
eine Nachricht ist.
Eine Nachricht. Das ist sozusagen viel weniger als nur ein Gefühl von Annahme. Oder es ist deutlich mehr als ein Gefühl von Annahme. Sondern es ist verknüpft mit der Geschichte von Jesus Christus. Und natürlich ist es toll und wichtig, wenn Menschen sich bei uns in den christlichen Gemeinden angenommen fühlen. Aber nur weil ich mich angenommen fühle, weiß ich noch lange nicht, dass vor 2000 Jahren jemand gelebt hat, der hieß Jesus Christus und der ist für meine Sünden gestorben und für meine Rechtfertigung auferstanden. Also das eine ist ja nicht schlecht dadurch, aber es die Botschaft muss halt.
Also das Wort Evangelium kommt ja aus dem Griechischen und heißt gute Nachricht und wurde schon vor den Christen verwendet und war da ursprünglich, war da so ein Terminus technicus auch, wenn eine Stadt zum Beispiel angegriffen wurde und dann in der Stadt dementsprechend das Chaos ausbrach und vielleicht manche schon dachten, wenn hier sowieso bald die feindlichen Soldaten sind, dann kann ich ja sowieso auch mal die Sau rauslassen und meinem Nachbarn das heimzahlen, was ich ihm schon immer mal geben wollte. Oder die Geschäfte konnten geplündert werden. Und wenn dann das heimische Heer vor den Toren der Stadt den Sieg errang und die Stadt gerettet war, weil die Angreifer geschlagen wurden, dann wurde ganz schnell jemand in die Stadt geschickt, der diese Siegesnachricht, die Stadt ist gerettet durch etwas, was außerhalb passiert war, der das der Stadt erzählte, damit da es nicht zu Übergriffen und so weiter kam. Und diese Nachricht, das war Evangelium. Also der Sieg außerhalb, der etwas für die Stadt auch bedeutete. So, und das kann man, geht nur über. Und die berühmteste Geschichte ist hier Marathon, ja, wo ein Läufer 42 Kilometer zwischen Schlachtfeld und Stadt zurückzulegen hat. Und so, weil er weiß, das ist wichtig. Das macht das macht einen Unterschied für die Stadt, dass sie diese Nachricht hört, damit es da nicht zu Unruhen kommt und der alles gibt und der so schnell läuft, wie er kann und der dann eben stirbt.
Wenn man das, also meine Lieblingsbibelstelle in dem Zusammenhang ist 1. Korinther 15, wo Paulus am Anfang über das Evangelium redet von Jesus Christus, dass er nämlich gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und auferstanden. Also das ist, ja, jetzt holt der Knut seine Bibel einmal raus. Ja, um
meine Lieblingsstelle zu suchen, die ich nicht auswendig kann.
Okay, ich kann sie auch nicht auswendig, aber 1. Korinther 15 ist, also Evangelium ist immer, also ist eng verknüpft in der Bibel mit Jesus Christus. Also ohne Jesus Christus eigentlich kein Evangelium. Von daher ist es sozusagen wichtig, bei Mission, dass in irgendeinem Punkt man über Jesus reden kann. Oder über Jesus, dass die Geschichte von Jesus erzählt wird.
Genau.
Und was diese Geschichte mit mir zu tun hat. Also wie, warum sie etwas Gutes für mich ist.
Ja.
Ja.
Die Stelle, die ich nicht finde, weiß auch nicht, ob das meine Lieblings, ob ich sagen würde, das ist meine Lieblingsgeschichte. Die ist im 2. Königebuch, glaube ich. Wir schreiben das nachher in die Kommentare. Da taucht nämlich das Wort Evangelisten zum ersten Mal im Alten Testament auf.
Okay.
Kennst du die Geschichte?
Nee,
jetzt. Das ist eine super Geschichte, an der, finde ich, auch viel deutlich wird, wie das mit dem Evangelium funktioniert. Auch da wird eine Stadt belagert, Samaria ist es, glaube ich, und es bricht eine wahnsinnige Hungersnot auf, sodass die Leute schon anfangen, darüber nachzudenken, ob sie nicht ihre eigenen Kinder essen sollten, damit sie nicht sterben. Und Gott hat durch den Propheten Elisa, glaube ich, wenn es nicht Elia ist, gesagt, ich werde die Stadt retten. Und es glaubt aber keiner. Und dann gibt es 4 Bettler, die schon gar nicht mehr in der Stadt sein dürfen. Ich glaube, sie sind auch aussätzig und so. Also die sind so lebensmüde und sind so kurz vorm Verhungern, dass sie sagen, wir gehen jetzt in das Lager der Feinde. Und also, weil es gibt die ganz kleine Chance, dass wir da was zu essen kriegen. Und wenn wir da nicht hingehen, verhungern wir. Und wenn wir da hingehen und erschlagen werden, sterben wir auch. Also wir haben nichts zu verlieren. Und dann gehen sie in das Lager der Feinde. Und sie gehen in das Lager der Feinde und das Lager ist leer. Weil, das steht an der Stelle, weil Gott die Feinde vertrieben hat. Ohne dass die Stadt das weiß. Ja, die Stadt ist gerettet und weiß es nicht. Das heißt, das, was die Stadt braucht, ist diese Nachricht. Das ganze Lager der Feinde ist voll. Die sind nämlich wirklich in Panik geflüchtet. Da liegen überall die Geräte rum, da liegt Gold rum, da liegt Essen rum. Und die Bettler, diese 4 Typen, sind am Anfang so, dass sie alles einsammeln und sich richtig geil fühlen, weil sie jetzt die Reichen sind. Bis einer sagt, ey, das ist nicht recht. Dies ist ein Tag guter Botschaft. Es ist unsere Pflicht, dass wir das der Stadt sagen. Da kommt dieses Evangelium zum ersten Mal. Und dann gehen die 4 Bettler in die Stadt und sagen der Stadt, ihr seid gerettet, die Feinde sind weg, ihr müsst euch nicht gegenseitig essen, ihr könnt rauskommen. Das ist eine super Geschichte, wo auch deutlich wird, was unsere, also Gott hat die Rettung schon vollbracht, aber es ist nötig, dass diese Botschaft der Rettung zu den Leuten kommt, damit es eine Auswirkung hat.
Und jetzt mal die ganz plumpe, dumme Frage, und wie macht man das jetzt? Also jetzt gibt es jemanden, der hört uns zu, der ist so ganz normaler Christ, geht in seinen Sonntagsgottesdienst in der Gemeinde und denkt sich, oh, ach, ich merke, das ist wichtig, vom Glauben weiterzuerzählen, weil die Botschaft von Gottes Rettungstat, die muss irgendwie zu den Leuten und will zu den Leuten vor allen Dingen. Ja, wie mache ich das denn?
Ach, ich scheue mich da so eine...
Ich möchte jetzt gerne die 7 Schritte zur perfekten Mission.
Und du weißt, sowas hasse ich.
Warum?
Ja, das kann ich erzählen. Als ich mit 17 kapiert habe, was das bedeutet, dass Gott, also da habe ich angefangen, zu kapieren, was das bedeutet. Das ist ja ein Prozess. Aber ich habe gemerkt, Gott, der ist lebendig. Jesus ist wirklich lebendig und hat mich lieb und will mit meinem Leben was zu tun haben. Und da habe ich das überall rum erzählt. Ja, auch in der Schule und so. Die haben mich natürlich auch ausgelacht. Aber das war ich ja gewohnt, weil ich vorher die Leute, die mir das erzählt haben, die habe ich ja auch ausgelacht. Ja, von daher hat mich das nicht so sehr geschockt. Und ich habe also wirklich überlegt, wie kann ich den Leuten das weitergeben, wovon ich gerade begeistert und wovon ich erfüllt bin. Und irgendwann habe ich dann überlegt, ob ich Theologie studiere. Und dann habe ich gedacht, oh, ich habe das alles gemacht, gar nicht, weil ich das musste, sondern einfach, weil ich mich so gefreut habe. Ja, und wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Ja. Also das musste raus. Selbst, das habe ich erst viel später gelernt, dass man als Christ weiter sagen soll vom Evangelium. Als ich das gehört habe und gedacht habe, oh, jetzt wirst du Pastor, jetzt musst du das ja auch machen, jetzt wird das dein Job, habe ich lauter Bücher gelesen mit solchen 7-Schritte-Programmen, die auch nicht alle schlecht waren, aber die mir die Lust daran total kaputt gemacht haben. Ja, also diese praktischen Bücher, das wurde auf einmal zu einer Pflicht und zu einer Aufgabe, was vorher freiwillige Freude war. Deswegen, glaube ich, ist das Entscheidende, das Was ist wichtiger als das Wie, auch in dieser Frage. Also wenn einer sagt, ich habe damit Probleme, dann würde ich immer sagen, dann guck dir nochmal die Botschaft an. Guck, was das mit dir zu tun hat. Guck erstmal, guck auf Jesus, was der macht. So lange, bis du da dich so drüber freust oder anfängst, dich drüber zu freuen, dass du sagst, ey, das hier ist ja wirklich gut. Dieser Aspekt hier, das muss ich jetzt mal jemand anders erzählen. Also ich glaube tatsächlich, dass dieses Wie nicht, es gibt praktische Tipps. Ich habe auch gewisse Erfahrungen gesammelt. Also zum Beispiel irgendwann habe ich gemerkt, dass das zweite Gespräch mit Leuten über den Glauben immer schlechter war als das erste.
Okay.
Im ersten, da waren die neugierig und haben nachgefragt und also nicht immer, aber oft und waren auch persönlich, waren offen, haben erzählt, wo sie ihre Zweifel haben. Und beim zweiten Mal waren die dann immer verschlossen. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, die haben sich beim ersten Mal waren sie erschrocken über sich selbst, wie offen sie von sich erzählt haben. Und das zweite war dann erstmal wieder so, Und das dritte konnte dann wieder gut werden, aber das war irgendwie. So, also natürlich macht man praktische Erfahrungen, aber die sind nicht das Entscheidende, sondern entscheidend ist, glaube ich, dass man versteht, was Gott tut an einem selber und für den anderen, dass man versteht, dass Gott auch die anderen lieb hat, also dieses Was. Und dass man davon, dass man versteht, dass Gott eigentlich der ist, der zu den Leuten hingeht und an ihn arbeitet, dass Jesus zu uns gekommen ist, auf die Welt gekommen ist, dass auch Gott jetzt den Leuten nachgeht. Mission heißt für mich auch nicht, Gott hat seinen Job gemacht und liegt jetzt im Liegestuhl und ich erzähle davon weiter, sondern ich weiß, dass Gott auch jetzt zu den Leuten hingeht und an ihn arbeitet und mir schon vorausgegangen ist und ich erzähle das weiter, was ich verstanden habe und was mich freut.
Meine Lieblings- oder eine schöne Geschichte aus der Bibel, finde ich, ist die Johannes 1, 35 bis 42, die ersten Jünger, ist Predigtext am kommenden Sonntag, wenn ihr uns zuhört, am vergangenen Sonntag. Ist die Geschichte, wo Andreas und wahrscheinlich Johannes unterwegs sind miteinander und bei Johannes dem Täufer. Und Johannes dem Täufer sieht Jesus vorbeikommen und sagt, seht, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und ja, das macht ihn, glaube ich, neugierig. Und die beiden kommen mit Jesus und er sagt, kommt und seht, überzeugt euch selber, die verbringen den Tag mit Jesus.
Ja.
Und irgendwas muss da passiert sein. Also Johannes erzählt in seinem Evangelium nicht, was da passiert ist. Also keine Ahnung, aber es muss irgendwie so gewesen sein, dass die beiden fangen loszulaufen und ihre Brüder zu suchen.
Den müsst ihr auch kennenlernen.
Genau, und Andreas sagt, Petrus, wir haben den Messias gefunden. Und also ich stelle mir es so vor, als schüttelt er den so wach und du musst unbedingt mitkommen. Rennt. Also das heißt, er findet zuerst seinen Bruder. Also das ist so, als ob die beiden, so, wer findet schneller seinen Bruder? Also wir müssen unbedingt davon erzählen. Das musste man denen nicht erklären. Also das musste man denen nicht sagen, dein Gebot ist, also man musste sozusagen keinen Druck ausüben. Das ist jetzt so ein bisschen aus unserem Running-Theme, dass sozusagen im Christentum häufig das Gesetz, also die Regel, nicht immer das bewirkt so direkt. Was sie sagt. Also wenn man es bedruckt. Ich habe ein bisschen.
Ja, wobei, darf ich da einhaken? Du hast ja schon das Nächste. Aber wobei man natürlich sagen muss, klar, es gibt auch das Gebot. Ja, der Missionsbefehl ist der Auftrag Jesu. Und warum ist er der Auftrag Jesu? Weil das, was Jesus gemacht hat, zu den Menschen hinzugehen und ihnen von der Liebe Gottes zu erzählen. Und nicht nur wörtlich, sondern in Person. Ja, Jesus ist die Liebe Gottes Mensch geworden, dass wir, wenn wir zu ihm gehören, davon verwandelt werden und in diese Bewegung mit reinkommen. Wichtig finde ich da auch noch, dass das ein Auftrag an die ganze Gemeinde ist. Ja, das ist nicht nur an Einzelpersonen, sondern es ist an die ganze Gemeinde. Für uns als Pastoren ist es, finde ich, eine gute Leitlinie, wenn wir über Gemeindearbeit nachdenken, dass wir wissen, das ist unser Kernauftrag. Das soll sozusagen unsere Richtung sein. Und dann kann auch bei der Frage, ja, wie mache ich das, kann man sich auch deutlich machen, dass es eine Gemeinschaftsaufgabe ist, die dann auch in Unteraufgaben aufgeteilt werden kann. Ja, es gibt Leute, die lieben es, andere Leute anzusprechen und mit ihnen über den Glauben zu reden. Ja,
gehöre ich nicht zu.
Und es gibt Leute, die hassen das. Ja. Und mir macht es Spaß, mit Leuten zu diskutieren. Ich habe das früher noch stärker, jetzt mache ich das nicht mehr so stark, weil ich als Pastor sowieso schon genügend angesprochen werde. Aber so als Schüler oder als Student, da habe ich mir richtig Gelegenheiten gesucht, wo ich mit Leuten über den Glauben ins Gespräch kommen konnte. Und ich weiß, nicht jeder ist so und muss auch nicht jeder so sein. Und dafür gibt es andere, die beten gerne für solche Gespräche oder die beten gerne für andere Leute. Da bin ich richtig schlecht, ja. Aber Das sind jetzt nur zwei Aspekte, die da zusammenkommen können. Es gibt andere, die sagen, sie beten für Missionsgesellschaften oder geben da Geld hin. Es gibt andere, die sagen, ja, sie informieren sich über die Völker, wo diese Missionsgesellschaften hingehen. Also da gibt es ja ein ganze, also so unterschiedlich, wie Gott uns gemacht hat, gibt es ganz unterschiedliche Arbeitsbereiche, wie man diesen Auftrag gemeinschaftlich erfüllen kann.
Ich habe mal bei Twitter geguckt.
Ja.
Also ich habe einfach mal, man kann ja immer Hashtags eingeben und mal so gucken. Ich habe immer Hashtag Mission. Und ich habe mal so ein paar Sachen, und du kannst immer kommentieren. Ich fange mit meinem Favorite einfach an. Keine Mission, Fragezeichen. Wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Matthäus 10, 33.
Ja, wie motivierend. Also, meinte, was soll ich denn dazu sagen? Natürlich.
Ja, okay.
Also, ich müsste jetzt eher was dazu sagen, was der Sinn des Verses ist. Aber wenn man Leute zum Mission motivieren will, ist das, glaube ich, kein guter Satz. Dieser Satz ist ein Satz, der mir zeigt, wenn ich bequem und, also der mich erschreckt, zu Recht erschreckt, ja, Funktion des Gesetzes, aber der mich aufrüttelt und mir was über mich zeigt, was schlecht ist, aber was mir nicht hilft, es besser zu machen. Als Erschreckungstext hat er seine Berechtigung, aber wenn ich dann überlege, wie kann mein Herz von Freude voll werden, dass ich anderen davon weitererzähle, brauche ich ja mindestens noch einen zweiten Vers.
Okay, leuchtet mir irgendwie ein. Vielleicht ist der zweite, im zweiten Tweet, vielleicht ist der mehr bereit, dein Herz in Feuer zu verflammen. Zitat. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, das ich es nicht ertragen konnte. Jeremia 20,9. Hashtag Mission, ein Feuer, das nie verlischt.
Ja, das ist ein Vers, der das, was wir eben gesagt haben, beschreibt, ob er dieses Feuer schon anzündet, wäre wieder eine andere Frage.
Okay,
aber ich finde, dieser Vers macht sehr deutlich, wie Mission funktioniert. Ich muss innerlich angezündet sein, ich muss innerlich bewegt sein. Gott ist schon in Bewegung. Gott ist schon in Bewegung zu den Menschen, Gott ist in Bewegung zu mir. Ja, das ist zum Beispiel was mich schon in Bewegung bringt, dass ich darüber staune, dass Gott es für nötig hält, sich zu mir zu bewegen und mich zu retten und auch jetzt mir immer noch neu seine Liebe zu zeigen. Und das entzündet in mir ein Feuer, dass ich denke, ey, das ist ja wirklich ein geduldiger und großzügiger Gott. Das muss ja auch mal jemand anders erzählen.
Genau, aber ich schaffe es halt auch nicht, sozusagen dieses Feuer zu entzünden, indem ich mir immer sage, es ist voll wichtig, ein Feuer zu haben. Und Feuer, ich will das Feuer, ich will das Feuer, ich will das Feuer, ich will das Feuer, sondern ich gucke im Grunde auf Jesus und auf das, was er am Kreuz für mich gemacht hat und daraus passiert ein Feuer.
Oder auf die ganzen Geschichten. Also ich habe neulich irgendwo gelesen, da legt einer die Gleichnisse aus und er regt sich darüber auf, dass in den Gleichnissen, er sagt, das sind alles die falschen Überschriften. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, so das bekannteste Gleichnis, und er sagt, was für eine bescheuerte Überschrift. Es ist doch das Gleichnis von dem Vater. Ja, der ist doch die Hauptperson. Der ist so wahnsinnig großzügig, dass er seinem Sohn, der sagt, eigentlich interessierst du mich gar nicht, Papa. Alles, was mich interessiert, ist dein Erbe. Also mir wäre es am liebsten, du wärst schon tot und ich würde mein Erbe kriegen. Können wir nicht so tun, als ob? Und der Vater ist so großzügig und so nachsichtig und sagt, okay, hier hast du ein halbes Erbe. Der Sohn hat alles auf dem Kopf. Also man sieht so richtig, wie kaputt dieser Mensch, der ja für den Menschen ohne Gott steht, den an Gott auch nur die guten Gaben interessieren, die Gott uns zu schenken hat, aber sonst Gott selber nicht. Und dann, als der völlig am Boden ist und zurückkommt, da läuft der Vater ihm entgegen. Es gibt so eine tolle Auslegung, die deutlich macht, dass in dieser Geschichte der Vater immer der ist, der rausgeht. Der rausgeht einmal dem verlorenen Sohn entgegen und später kommt ja noch der
andere verlorene
der
Sohn.
Andere, der zu Hause geblieben ist, aber eigentlich nicht gecheckt hat, was das soll und der dann sagt, also wenn es hier für meinen Bruder, der alles versaut hat, wenn es für den eine Party gibt, da fahre ich nicht mit. Und wieder geht der Vater von der Party raus, geht diesem anderen engherzigen Sohn hinterher. Also der Vater ist der immer rausgeht zu den Leuten, die eigentlich völlig unmöglich sind und versucht, sie reinzuholen. Und das ist auch, also diese Geschichten super. Der rausgehende Vater, das wäre ein besseres.
Ja, ist ja so. Ja, ist so. Ich überlege, wir sind gerade hier um bei schon 20 Minuten hier in der Folge, ob man es noch ein bisschen praktisch konkreter irgendwie manche Sachen.
Ja.
Und ich kann mal eine Sache sagen, die in meiner Erfahrung bei evangelistischen Veranstaltungen irgendwie wichtig sind. Ich glaube tatsächlich, dass wir den Leuten zwei Sachen sagen müssen, damit sie im Grunde den christlichen Glauben irgendwie sich da auf die Suche überhaupt machen.
Ja.
Nämlich, dass sie irgendwie merken, dass der auf der einen Seite für sie relevant ist und wahr.
Ja.
Und ich glaube, dass beide Sachen zusammenkommen müssen. Also es gibt halt Dinge in unserem Leben, die sind halt wahr, aber halt irrelevant. Und dann beschäftige ich mich damit auch nicht. Ich habe immer so mein Lieblingsbeispiel. Also wusstest du zum Beispiel, Knut, dass die Gesteinsdichte von Peridotit niedriger ist als die von Pyroxenit?
Nein, das A wusste ich das nicht und B verstehe ich auch nicht genau, was dieser Satz mir sagen will. Also ja, es gibt zwei Gesteinssorten und die eine ist härter.
Genau.
Das ist sehr interessant.
Ja, genau. Es ist wahr, aber es ist nicht sonderlich relevant für mich. Und es gibt Dinge, die sind relevant für mich, aber die sind nicht wahr. Also ich kriege regelmäßig solche E-Mails, dass ich irgendwie so ein großes Erbe in Afrika habe und ich muss nur irgendwie $100 Notargebühren bezahlen.
Ja.
Das ist sehr relevant,
das diese stimmt. E-Mail.
Also das könnte mich mein Leben, aber es ist leider nicht wahr.
Ja.
Und die Frage ist ja sozusagen, also wie ist es mit dem christlichen Glauben? Und ich glaube, wenn wir irgendwie über unseren Glauben reden, müssen wir irgendwie beides zeigen, dass es auf der einen Seite relevant ist und auf der anderen Seite auch wahr. Und es gibt viele, es gibt ja viele Argumente für Gott, also Gott, Glaube und Naturwissenschaft und kann man der Bibel trauen und ist die Auferstehung plausibel? Das sind ja eher so Argumente in die Richtung, das ist Wahrheit.
Ja.
Das setzt ja voraus, dass jemand schon irgendwie Interesse hat. Also ein anderes Bild von mir wäre es, also der Weg zum Glauben ist wie so eine Straße.
Ja.
Auf dieser Straße gibt es halt manchmal verschiedene Felsen, die den Weg blockieren können. Und das sind so Fragen wie, ja, also ich kann doch der Bibel nicht glauben oder ich bin doch naturwissenschaftlicher Mensch.
Ja.
So, und dann sind das so Steine, die müssen wir helfen, mit aus dem Weg zu räumen. Aber manche Leute sehen gar nicht ein, warum sie überhaupt erst
auf diesen
Weg gehen sollen. Also warum soll ich mich überhaupt mit der Frage beschäftigen? Was bringt mir das? Also, und das ist, glaube ich, auch was, worauf wir Antworten geben könnten.
Also ich glaube, das wäre sehr gut, wenn wir das machen würden. Ich weiß, dass bei mir, ich am Anfang meines Glaubens einfach, als ich überzeugt war, dass das wahr ist, dass es Gott wirklich gibt und dass er lebendig ist und dass er Interesse an meinem Leben hat, dass mich das am meisten fasziniert hat. Natürlich, das war ganz am Anfang und viel hat sich noch verändert und viel hat sich auch vertieft, als ich noch mehr gemerkt habe, was das bedeutet. Aber ich persönlich, ich glaube, die Leute sind auch unterschiedlich, ich war von dieser Wahrheitssache auch besonders geflasht und habe gedacht, ey, das ist ja Wahnsinn. Mhm. Also für mich war die Wahrheitssache wichtiger. Ich habe häufig den Eindruck, dass es vielleicht bei vielen Leuten anders ist. Jedenfalls ist es in der Verkündigung oft anders. Es wird eher darüber geredet, was hast du denn davon? Das war für mich am Anfang meines Glaubens, war es für mich überhaupt keine Frage, was ich davon habe.
Ja.
Wenn das so ist, dann muss man doch sich danach ausrichten. Aber das kann durchaus unterschiedlich sein.
Wie würdest du die Geschichte von Jesus jemandem erzählen, die sie noch nie gehört hat? Also gibt es da so, es ist ja immer so dieses dumme, kannst du das Evangelium in 90 Sekunden aufsagen? Es gibt ja keine fertigen Formulierungen. Ja klar,
Binsenweisheit. Als Theologe sowieso nicht, da braucht man immer länger.
Aber trotzdem gibt es eine Form, also ich finde bei mir immer so auf Beerdigung oder so, wenn man irgendwie nur in 2 Minuten einmal die Möglichkeit hat, das Wesentliche auf den Punkt zu bringen. Gibt es so Bilder oder so Formulierungen, wo du sozusagen die gute Nachricht von Jesus irgendwie so auf den Punkt bringst?
Also ich bin da nicht, du merkst, da quillt mein Herz gerade nicht so über, aus verschiedenen Gründen. Wir haben eine Ehrenamtliche bei uns im Konfirmandenunterricht, die überhaupt keine theologische Ausbildung hat und die mir angeboten hat, in der ersten Konferstunde mal zu erzählen, was Jesus ihr bedeutet.
Okay.
Und das super gemacht hat. Die hat von ihrem besten Freund geredet, der immer bei ihr ist, der sie immer begleitet, zu dem sie immer kommen kann, auch wenn sie und so weiter. Ne? Und dann sagt sie, und das ist Jesus und erklärt das so. Und es war super, weil das ihrs ist. Meine Geschichte wäre jetzt nicht so und ich möchte jetzt nicht so ein Beispiel bringen, wo alle dann sagen, aha, das hat der Pastor so gesagt, so muss es sein.
Also hat jeder so seine eigene also es Wahrheit gibt ja schon, und sein eigenes Evangelium.
Ich glaube schon, dass dieses Persönliche, das möchte ich eigentlich nicht kaputt machen. Ich mache natürlich sehr häufig, also bei Jesus sage ich einmal, an Jesus sehen wir, wie Gott ist. Der unsichtbare Gott wird in Jesus sichtbar. Und was sehen wir? Gott kommt auf die Welt, wird Mensch, nimmt alles auf sich, was wir auch ertragen, also leidet und stirbt und dann tauscht er mit uns das, was er kriegt, also so seine, alles, was ihm im Himmel gehört, das verspricht er uns, dafür ist er gekommen und alles, was wir verdient hätten, das nimmt er auf sich. Ich sage das nicht immer alles, auch in Beerdigung sage ich das nicht immer alles, aber dass Gott für uns Mensch wird, das sage ich schon sehr häufig und dass er für uns den Tod erleidet und aufersteht, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben, das sage ich eigentlich auch sehr häufig. Also ich versuche das schon sehr dann auf Jesus, was er für uns gemacht hat, zu beziehen. Aber also für mich persönlich, was für mich persönlich eine ganz große Rolle in meinem Glauben spielt, ist, dass Gott stärker ist als ich. Das finde ich toll. Dass ich weiß, das gibt mir Sicherheit. Gott ist stärker als ich und selbst wenn ich mit ihm aneinander gerate, gewinnt er und das ist gut für mich. Das ist sehr persönlich. Ich würde nie sagen, das ist jetzt eine Formulierung, die jeder benutzen soll. Aber dieses, das beruhigt mich. Dass auch wenn ich mit Gott meine Auseinandersetzung habe, er der ist, der gewinnt und das ist gut für mich. So. Ja. Aber ich glaube, das ist persönlich und ich würde als praktischen Tipp für ein evangelistisches Gespräch würde ich schon sagen, ist es gut, wenn man sagen kann, was Jesus und Gott, was die für einen persönlich bedeuten. Auch was du vorhin mit den Steinen sagtest, es gibt ja auch Steine auf meiner Straße, die ich noch nicht weggeräumt habe. Es gibt ja Fragen, die mir Mühe machen und ich nicht beantworten kann. Und wenn jemand anders sagt, das hindert mich am Glauben, ich ihm nicht sagen, diesen Stein wegnehmen könnte, obwohl ich da selber schon lange drüber nachdenke.
Aber manchmal kann man ja trotzdem mit jemandem drüber reden. Und
man kann aber drüber reden und er kann bei mir sehen, dass ich meinen Weg mit Gott gehe, obwohl dieser Stein noch da ist und wie ich das mache. Also wie kann ich auf Gott vertrauen, obwohl ich auch erlebe, dass Gebete, die ich für richtig gut halte, nicht erhört werden? Oder ich auf die Frage, warum gibt es Leid? Keine Antwort habe, wo jeder sagt, ach so, das, also ja.
Ja, klar.
So, also wie man damit umgeht. Und das, da kann man dann auch ehrlich sein und sagen, das weiß ich auch nicht, aber man kann trotzdem glauben.
Ich finde es praktisch immer noch ganz gut, ein, zwei Bücher zu Hause im Regal stehen zu haben. Man ist ja nicht immer der Schlagfertigste in solchen Gesprächen. Es ist auch nicht jeder hat ja irgendwie sowas studiert und denkt sich, ich habe ja eigentlich gar nichts zu sagen. Und dann für solche Fälle finde ich es gut, aber ich habe ein Buch. Mhm. Das kann ich dir empfehlen, so. Ich finde, also für mich so zwei Klassiker, die man, glaube ich, gut im Bücherregal haben könnte, die man einem neugierigen Freund mitgeben könnte. Einer der Klassiker ist immer noch C.S. Lewis.
Ja.
Pardon, ich bin Christ auf Deutsch. Also vor allem das erste Drittel.
Ja.
Der Rest ist
Das habe ich damals als 17-Jähriger, ich mich damit beschäftigt habe, auch gelesen, ja.
Ist ja im Grunde, genau, ein Fehler des Verlags. Er hat irgendwie drei Dinger zusammengekleistert, die eigentlich zusammengehören. Aber das erste Drittel und Timothy Kellers Buch Warum Gott auf Deutsch. Das finde ich einer der viele Fragen so aufnimmt, die man haben kann. Genau.
Wobei ich es auch, mir hat es damals auch Spaß gemacht, als Jugendlicher solche Diskussionen zu führen. Auch wenn ich gemerkt habe, oh, auf diese Sache habe ich jetzt keine Antwort. Nach dem Gespräch bin ich nach Hause gegangen und habe darüber nachgedacht. Und habe gedacht, okay, was könnte man denn da sagen? Und bin dann manchmal beim nächsten Treffen und so habe gesagt, hier, du hast doch damals das gefragt. Da habe ich mir Folgendes überlegt. So, also das ist ja auch völlig in Ordnung, auf Fragen keine Antworten zu haben und dann selber zu gucken. Daran wächst man ja auch selber. Mhm. Deswegen habe ich auch diese Bücher selber gelesen.
Na klar.
Was haben die denn für gute Argumente?
Ja, bei mir war es tatsächlich so, mich hat jemand mal nach der Kindertaufe gefragt und dann war ich da nicht so gut, dann habe ich mich richtig reingearbeitet.
Ja.
Ja, es führt manchmal, es sind sehr heilsame Verstörungen, die dann da ablaufen. Wir sind am Ende, Knut.
Ja, schon.
Ja, tatsächlich. Ich gucke hier auf die Uhr.
Also sagen, dann ist mir wichtig zu sagen, wenn Leute so das auf dem Herzen haben und sagen, ja, sie möchten gerne weiter sagen und wissen nicht wie und sind schüchtern und so weiter. Also ich finde das erstmal super, wenn jemand dieses Herzensanliegen hat und wie das dann, und da kann man Gott auch um Hilfe bitten und man kann um gute Gespräche bitten und manche beten für andere und die haben dann gute Gespräche. Also ich habe mich über diese Frage gefreut. Ja, also ich glaube, das ist natürlich, dass man das, was man von Gott gekriegt hat, dass man das weitergibt auf unterschiedliche Arten. Ja, also da darf es auch unterschiedliche Leute geben und wir sind ein Team und spielen dann zusammen. Und es ist gut, sich auch darüber auszutauschen. Und wenn jemand mir gesagt hat, du, ich bete für dein nächstes Gespräch, da habe ich mich auch gefreut. Ja, es war super.
Ist super. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben.
Ja, von mir auch.
Genau. Wir freuen uns, wenn ihr uns Rückmeldung gebt auf allen möglichen Kanälen.
Und eure Missionstipps unten in die Kommentare schreibt.
Bei Facebook, bei Twitter oder uns eine E-Mail schreibt unter tischgespräche@gmx.net, Tischgespräche mit AE. Oder ihr uns eine freundliche Bewertung bei iTunes hinterlasst. Weil, ganz im Ernst, das ist, es macht tatsächlich einen großen Unterschied für die Sichtbarkeit.
Ja, wobei, also ich freue mich über diese Bewertung und diese bringt mich auch mal ein bisschen in die Eitelkeit. Über eine Frage freue ich mich mehr. Das finde ich interessant. Ja,
ihr hört, Knut
ihr könnt gerne beides machen.
Knut ist der Demütigere von uns.
Ach, das ist so ein Quatsch.
Nein, das ist nicht so ein Quatsch.
So, jetzt mal Schluss hier.
Ja, tschüss.
Tschüss. Das stimmt überhaupt nicht, Malte.